Die Lesung zum heutigen Ostersonntag steht in Johannes 20. Die Situation: Jesus, der Leichnam Jesu, war nach der Kreuzigung in die Grabkammer gelegt worden, bestattet worden. Früh am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel war, kam Maria Magdalena zum Grab und fand den Stein vom Eingang weggerollt. Sie lief zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und sagte: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Petrus und der andere Jünger liefen zum Grab, um nachzusehen. Der andere Jünger lief schneller als Petrus und kam als erster an. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, und sah die Leinentücher da liegen. Aber er ging nicht hinein. Dann kam Simon Petrus und ging in die Grabhöhle. Auch er sah die Leinentücher dort liegen, das Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte, lag zusammengefaltet auf der Seite. Da ging auch der andere Jünger hinein, und er sah und glaubte. Denn bis dahin hatten sie die Aussage der Schrift nicht verstanden, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Dann gingen sie nach Hause zurück. Maria Magdalena stand weinend draußen vor dem Grab. Und während sie weinte, beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel sitzen, einen am Kopf und einen am Fußende der Stelle, an der der Leichnam von Jesus gelegen hatte. »Warum weinst du?« fragten die Engel sie. »Weil sie meinen Herrn weggenommen haben«, erwiderte sie, »und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.« Sie blickte über ihre Schulter zurück und sah jemanden hinter sich stehen. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. »Warum weinst du?« fragte Jesus sie. »Wen suchst du?« Sie dachte, er sei der Gärtner. »Herr«, sagte sie, »wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo du ihn hingebracht hast, dann gehe ich ihn holen.« »Maria«, sagte Jesus. Sie drehte sich um zu ihm und rief aus: »Meister!« »Berühre mich nicht«, sagte Jesus, »denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott auffahre.« Maria Magdalena fand die Jünger und erzählte ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Dann berichtete sie, was er ihr aufgetragen hatte.
Der Herr ist auferstanden. Ja, so ist es. Ich habe mich gefragt, warum die Osterbotschaft, die in dieser triumphalen Aussage mündet, die Menschen nicht viel mehr elektrisiert. Was kann es Besseres geben? Ein Gott, der die Menschen so sehr liebt, dass er selbst die Schuld bezahlt, sich selbst für die Menschen opfert, den Tod besiegt und den Menschen ewiges Leben gibt. Unglaublich. Und vielleicht ist genau das das Problem. Viele Menschen suchen schon nach einem tieferen Sinn in ihrem Leben, aber die wenigsten landen bei Jesus am Kreuz. Wir haben es vorhin von dir gehört. Viel eher sucht man den Sinn in Feng Shui, Selbstfindung oder magischen Steinen. Oder strebt sogar an, ins Nirvana, das heißt ins Nichts, aufzusteigen. Andere beten ihr Geld an, leben auf der Überholspur des Erfolges, solange es geht. Manch einer möchte auch nicht ausschließen, dass es da ein höheres Wesen gibt, das den Weltenlauf steuert. Mit dem hat man aber persönlich nichts zu tun. Und er darf vor allen Dingen auch nichts erwarten von mir. Und viele Menschen glauben und hoffen sogar, dass mit dem Tod alles aus ist. Sie hoffen, dass sie vor niemand Rechenschaft ablegen müssen. Dass da niemand kommt, der sie nach ihrem Leben fragt und dann auch noch über sie und ihr Leben zu Gericht sitzt. Wie traurig ist das? Und dann feiern viele Menschen Ostern, das hast du gesagt, ohne wirklich zu wissen, warum. Sie freuen sich über 4 freie Tage, besuchen die Familie, machen Osterspaziergänge und genießen tolles Essen. Genau die Sachen hast du gesagt vorhin. Dagegen ist absolut nichts zu sagen, aber Ostern hat so viel mehr zu bieten. Ostern will unser komplettes Leben auf die positivste Weise verändern. An Ostern wird unser Todesurteil aufgehoben und wir können begnadigt werden, wenn wir denn nur wollen. Jesus hat den Tod besiegt und wir können ewiges Leben gewinnen. Ja, er ist der Sieger. Es geht um Leben und Tod. Und zwar in ewiger Perspektive. Und was tun die meisten Menschen? Sie zucken mit den Schultern und sie suchen Ostereier. Jesus stellt uns an Ostern die wichtigste Frage unseres Lebens. Er bietet uns seine unendliche Liebe und das ewige Leben an. Er will uns vor Tod und Verdammnis erretten. Größer geht es nicht. Dieser Frage muss man sich einfach stellen. Karfreitag und Ostern bilden den Kern des Evangeliums. Sie sind Gottes Antwort auf alle unsere Fragen nach dem Sinn des Lebens. Ich finde, dass Jesus selbst diese Antwort am allerbesten beschreibt. Ich lese dazu aus Johannes 11. Die Verse zunächst 25 und 26. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? 3 Sätze, die das gesamte Evangelium beschreiben. 3 Sätze, die alles ändern können. 2 Aussagesätze und 1 Frage. Glaubst du das? Jesus spricht diese Sätze im Zusammenhang mit dem Sterben und der Auferstehung seines Freundes Lazarus während seiner Wirkungszeit auf der Erde. Er antwortet damit Lazarus' Schwester Martha, die Jesus durchaus vorwurfsvoll vorgehalten hatte, dass Lazarus nicht gestorben wäre, wenn er, Jesus, früher gekommen wäre. Was antwortet dann Martha auf Jesu Aussagen, die wir hier lesen, in Vers 27? Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Sie hat es erfasst, kann es aber schon kurz darauf nicht anwenden, als sie Jesus davor warnt, dass der Leichnam ihres Bruders schon rieche, weil er bereits 4 Tage im Grab gelegen hat. So geht es auch mir immer wieder. Ich glaube an Jesu Opfertod und seine Auferstehung und deren Heilswirkung für mich. Aber im realen Leben findet dieser Glaube oft wenig Auswirkung. Jesus will aber alle Bereiche meines Lebens heilsam durchdringen. Er will, dass Ostern Teil meines täglichen Lebens wird. Er will, dass das ewige Leben schon hier auf der Erde anfängt, dass wir ihm ganz vertrauen und verstehen und verinnerlichen, was er Großartiges für uns getan hat. Dem möchte ich heute anhand des Textes in Johannes 11 nachspüren. In drei Punkten. Der erste ist, Jesus ist das Leben. Um zu verstehen, was Leben heißt und woher es kommt, müssen wir ganz an den Anfang der Bibel springen. In den ersten beiden Kapiteln des ersten Buchs Mose wird berichtet, dass Gott Leben auf der Wüsten und Leeren Erde geschaffen hat. Er hat die Tiere und Pflanzen gemacht und am Ende den Menschen geschaffen. Damit sollte ein echtes Gegenüber entstehen, ein Abbild, dem Gott einiges von seinen eigenen Eigenschaften mitgegeben hat und mit dem er Gemeinschaft haben wollte. Und wodurch ist Leben im Menschen entstanden? Dadurch, dass Gott dem ersten Menschen Adam seinen Odem, seinen eigenen Atem eingehaucht hat. Gott hat das Leben geschaffen, weil er selbst das Leben ist und deshalb Leben weitergeben kann. Ohne Gott gibt es kein Leben. Es ist untrennbar mit ihm verbunden. Auch wenn der Mensch sich einbildet, bald Leben selbst schaffen zu können, beziehungsweise davon ausgeht, dass es zufällig aus dem Nichts entstanden ist. Und wie ist der Tod in die Welt gekommen? Gottes Plan war es, dass der Mensch mit ihm und bei ihm leben sollte. Er hat ihm alle Möglichkeiten gegeben, einen tollen Ort zum Leben, herrliche Früchte zum Essen, das Paradies. Und er hat ihm alle Freiheiten gegeben, diese Möglichkeiten zu nutzen. Mit einer Ausnahme. Wir lesen in 1. Mose 2, 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Es gab nur ein einziges Verbot, dessen Übertretung mit dem Tod bestraft werden sollte. Der Mensch hatte die freie Wahl und er entschied sich, wie wir wissen, dafür, Gottes Gebot zu übertreten. Sicherlich wurde Eva von der Schlange, also dem Bösen, und Adam von Eva beeinflusst, aber sie und er hatten die Wahl und haben sich für den falschen Weg entschieden. Der Mensch wollte mehr sein als Gottes Geschöpf. Er wollte so sein wie Gott. Er wollte selbst wissen und entscheiden können, was gut und was böse ist. Der Mensch hat damit die sprichwörtliche Büchse der Pandora geöffnet. Das Böse und die Sünde waren in die Welt gekommen und beherrschen sie bis heute, wie wir es jeden Tag erleben und in den Nachrichten hören können. Der Engel steht mit feurigem Schwert vor dem Paradies und verwehrt dem sündigen Menschen den Zutritt zum Paradies, also zu der Gemeinschaft mit Gott und damit zum ewigen Leben. Wie schrecklich, wenn man das Paradies kennengelernt hat und es dann verlassen muss. Gott ist Leben und gibt Leben. Des Menschen Sünde trennt ihn jedoch von Gott. Sie bewirkt unweigerlich den Tod. So hat es Gott verfügt und dabei bleibt es auch. Gottes Wort gilt auch in dieser Sache. Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit erlauben ihm keine Gemeinsamkeit mit der Sünde und erzwingen damit auch die Trennung vom Sünder. Das können wir beklagen und können behaupten, wir hätten keine Schuld. Wir können zwar mit dem Finger auf Eva zeigen oder auch Gott anklagen, wie Adam es tat, das Weib, das du mir gegeben hast, aber wir müssen einsehen und anerkennen, dass wir Sünder sind, egoistisch und böse von Jugend auf. So wie Gott am Anfang das Leben geschaffen hat, kann nur er dem Menschen neues Leben geben. Dazu muss die Trennung aufgehoben werden. Ich selbst kann das nicht, keine Anstrengung. Kein gutes Werk reichen dazu aus. Ich bin und bleibe ein Sünder und bin damit dem Tode verfallen. Nur der, der selbst das Leben ist, kann den Tod besiegen. Bisher war immer allgemein von Gott die Rede. Die Bibel berichtet jedoch davon, dass auch Jesus und der Heilige Geist vor Grundlegung der Welt existierten und an dem Schöpfungsgeschehen beteiligt waren. In Kolosser 1, Vers 15 bis 17 heißt es über Jesus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Als Ebenbild Gottes ist er ebenso das Leben wie Gott der Vater. Er existierte vor aller Schöpfung und ist an allen Teilen der Schöpfung beteiligt. Er ist ein Teil Gottes. Genauso lesen wir schon im zweiten Vers der Bibel vom Heiligen Geist, dass er über dem Wasser schwebte. Der dreieinige Gott ist das Leben und hat die Macht über Leben und Tod. Nur er kann den Tod besiegen. Dies tut er nicht durch einfache Abschaffung des Todes per Dekret, da seine Gerechtigkeit erfordert, dass die Sünde bestraft wird. Stattdessen opfert er sich selbst. Er durchleidet die Strafe selbst. Er trinkt den bitteren Kelch bis zum letzten Tropfen aus. Seine Liebe zu dem von ihm geschaffenen Menschen ist so groß, dass er seinen eigenen Sohn, also letztlich sich selbst, in seiner allerbittersten Form den Tod durchleiden lässt. Es wirkt wie eine Ironie der Geschichte, ist aber konkrete, greifbare Wahrheit. Ich habe das mal so formuliert. Der, der das Leben ist, stirbt für die, die des Todes sind. Kann man sich vielleicht ganz gut merken. Durch seinen Tod können wir das Leben erhalten. Welch unfassbare Tat. Hier kann man doch nicht zur Tagesordnung übergehen und Ostereier suchen. Hier ist etwas Großartiges geschehen. Gott liebt uns so sehr, dass er alle Hebel in Bewegung setzt und keine Mühe scheut, um uns zu retten, die wir verloren waren. Hier kann man sich einfach nur freuen. Halleluja, lobt den Herrn. Könnten wir uns denn vorstellen, dass ein Richter am Amtsgericht für den Angeklagten ins Gefängnis geht, dass er den Mörder deshalb freispricht, weil er selbst die Strafe absitzen will? Undenkbar. Aber Jesus macht das. Das erscheint völlig absurd, weswegen viele Menschen die Botschaft nicht glauben wollen und können. Paulus spricht in 1. Korinther 1, Vers 18 davon, dass die Menschen die Botschaft vom Kreuz für eine Torheit halten. Es erscheint ihnen völlig verrückt. Diese Rettungstat Gottes liegt so weit außerhalb der Vorstellungskraft des Menschen, dass man lieber an Horoskope oder die Vorhersagen aus dem Kaffeesatz glaubt, als an Gottes große, unfassbare Liebe. Was Gott da getan hat, kann der menschliche Verstand nicht begreifen. Der Hohe kommt in das Niedrige. Menschen wollen es andersherum haben. Jesus, der Sohn Gottes, hat sich schon dadurch erniedrigt, dass er als Mensch auf die Erde gekommen ist, auf Augenhöhe zu uns und so, wie es jeder Einzelne braucht. Er hat den Menschen alle Möglichkeiten gegeben, zu erkennen, dass er Gottes Sohn ist und neues Leben bringt. Denken wir nur an alle seine Wunder und seine hervorragenden, beeindruckenden Predigten. Er hat sich vom Teufel auf das Übelste versuchen, von Menschen verhöhnen, verhaften, foltern lassen, aus überschäumender Liebe zu uns. Er ist einen qualvollen Tod am Kreuz gestorben. Er hat die tiefste Trennung von Gott durchlitten, die wir uns vorstellen können. Am Kreuz ruft er voller Verzweiflung: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Welch eine Liebe ist das? Jesus war bereit, für meine Schuld zu sterben, die vor Gott so groß ist, dass es keine andere Möglichkeit gibt, sie zu tilgen. Er liebt mich mehr als sein eigenes Leben. Kann eine Liebe größer sein als diejenige, die Jesus uns entgegenbringt? Diese Liebe ist das Schönste und Wertvollste, was es gibt. Kann Gott dann nicht von uns verlangen, dass wir diese unglaubliche Liebe wertschätzen, indem wir unsere Sünde genauso ernst nehmen, wie er es tut? Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, um uns damit zu sagen, dass Sünde nicht schlimm ist. Er sagt uns damit, dass Sünde unweigerlich den Tod zur Folge hat. Er ist aber bereit, unsere Schuld zu tragen. Ja, er hat es schon getan. Er entlastet uns und macht uns frei. Wenn wir die Sünde ernst nehmen sollen, heißt es daher nicht, dass wir uns damit abquälen müssen, sondern dass wir sie zum Kreuz bringen dürfen. Wir können die Schuld bei ihm abladen und er wird uns mit seinem Blut reinwaschen. Durch diese Blutwäsche werden wir porentief rein von der Sünde, wie es hier in diesem Vers beschrieben ist. Wir stehen vor Gott dann als sündlos da, ein echter Neubeginn, der immer möglich ist. Es gibt nichts Vergleichbares auf der Welt. Die Bibel nennt das Wiedergeburt oder von Neuem geboren werden. Wir sind wieder wie ein rosiges, neugeborenes Baby und können zufrieden in den Armen des Vaters schlafen. Dieser Neubeginn kann allerdings nur dann gelingen, wenn wir unser Sündengepäck nicht wieder schultern und mit nach Hause nehmen. Damit habe ich leider immer wieder meine Probleme. Ich kann manchmal die Sünde nicht loslassen, weil ich mir selbst nicht vergeben kann oder will. Das ist grundfalsch. Jesus will uns nachhaltig entlasten. Er liebt uns so sehr, dass er will, dass wir fröhlich mit ihm durch unser Leben gehen. Alle Sorgen und Nöte können wir auf ihn werfen. Ich freue mich darüber, dass Jesus alle meine Schuld und alle meine Fehler mit ans Kreuz genommen hat und ich will sie dort lassen. Das soll Bestandteil meiner Osterfreude sein und möglichst lange über Ostern hinaus anhalten. Zu unserem Glück ist es nicht bei Jesu Opfertod am Karfreitag geblieben. Er war Gott gehorsam und hat als einziger Mensch einen unverdienten Tod erlitten. Aufgrund dieses Gehorsams bis in den Tod hat Gott ihn von den Toten auferweckt und ihm dadurch die Macht über Leben und Tod gegeben. Jesus hat den Tod endgültig besiegt, auch wenn dieser in der Welt zeitweilig noch seine Wirkung behält. Die Freude darüber wird besonders gut in einem Lied von Gerhard Schnitter ausgedrückt. Der Refrain lautet: Freuet euch, das Grab ist leer, er ist auferstanden. Dem Tode ist die Macht genommen, Jesus ist der Herr, Jesus ist der Herr. Ich habe mich jetzt nicht getraut, das vorzusingen. Genauso beschreibt es das Lied, das wir vor der Predigt gesungen haben. Er ist erstanden, Halleluja. Wie wichtig ist es, uns dies immer wieder bewusst zu machen. Der Herr ist auferstanden. Laut Prediger 3, Vers 11 hat Gott die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Auch diejenigen, die nicht an die Auferstehung der Bibel glauben, möchten auf irgendeine Weise unsterblich werden. Deshalb machen die Menschen die verrücktesten Sachen. Zum Beispiel lassen sie sich einfrieren, um später wieder aufgetaut zu werden. Aber selbst wenn das mit dem Auftauen klappen sollte, ist damit der Tod nur aufgeschoben. Man hofft darauf, dass die Medizin irgendwann die Formel für ewiges Leben finden wird. Welch verschwendete Hoffnung! Das ewige Leben ist doch jetzt schon Realität. Jesus selbst ist die Auferstehung, wie er es Martha sagt. Er sagt nicht nur, dass er auferstehen wird oder dass er Lazarus oder uns auferwecken kann, sondern er verbindet sich selbst mit der Auferstehung. Es ist sein Wesen, Leben zu spenden und Leben neu zu schaffen. Das drückt vor allem auch aus, dass er der Einzige ist, der Auferstehung bewirken kann. Wir können nur bei ihm ewiges Leben erhalten. Jesus ist die Auferstehung, weil er das Leben ist, wie wir eben gehört haben. Trennung von Jesus heißt Trennung vom Leben. Abgeschnitten sein von der Lebensquelle. Wie können wir uns freuen, dass wir diesen Herrn kennen und uns an seiner unendlichen Quelle laben können? Jesus selbst drückt seine lebensbringende und erhaltende Eigenschaft auf verschiedene Weise aus. Wir kennen die alle, die Ich-Bin-Worte. Zur Samariterin am Jakobsbrunnen spricht er von sich zum Beispiel als das Wasser des Lebens. Wer davon trinkt, wird nie wieder durstig. An anderer Stelle bezeichnet er sich als Brot des Lebens, das dauerhaft satt macht. Welch herrliche Zusage! Jesu Aussage, ich bin die Auferstehung und das Leben, geht auch weit über die Auferweckung des Lazarus hinaus, der ja letztlich nur ein paar Jahre auf der Erde geschenkt bekam und dann doch wieder sterben musste. Dies war eine Ausnahme, genau wie bei der Tochter des Jairus. Mit diesen vorläufigen Auferweckungen, wie ich das mal nennen möchte, wollte Jesus zeigen, dass Gott ihm die Macht über den Tod verliehen hat und er wollte den Vater damit verherrlichen. Die Auferstehung Jesu an Ostern und auch die uns zugesagte Auferstehung nach unserem leiblichen Tod ist seine Auferstehung in das ewige Leben, in der unmittelbaren Nähe und Gemeinschaft mit Gott. Die Bibel bezeugt uns an vielen Stellen, wie herrlich das sein wird. So lesen wir zum Beispiel in Offenbarung 21. Und er, gemeint ist Gott, wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ist mir eigentlich klar, was Gott mir in Jesus hier anbietet? Es wird alles gut, es wird alles perfekt sein. Ich darf in Gottes Nähe sein, der mich über alles liebt. Nie mehr Angst, nie mehr Schmerzen, nie mehr Einsamkeit, nie mehr Depression, nie mehr Minderwertigkeitskomplexe, nie mehr Hunger, nie mehr Durst, nie mehr falsche Dinge tun, die ich nicht eigentlich gar nicht will. Kein Neid mehr, kein Verfall mehr, kein Tod mehr. Ich will das unbedingt erleben. Aber wie komme ich dahin? Die Antwort gibt Jesus in unserem Text aus Johannes 11. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Wir kommen zum dritten und letzten Punkt. Der Schlüssel zum ewigen Leben ist nach eindeutiger Aussage der Bibel der Glaube an Jesus Christus. Der Glaube daran, dass er Gottes Sohn ist, der als Mensch auf diese Welt gekommen ist, dass er für unsere Schuld gestorben ist, durch seine Auferstehung den Tod überwunden hat. Wenn wir die Geschehnisse am Ostermorgen betrachten, die Hermann vorhin aus Johannes 20 gelesen hat, stellen wir fest, wie schwer die Jünger und die Frauen sich mit diesem Glauben tun. Sie sind mehrere Jahre mit Jesus unterwegs gewesen, haben seine Wunder erlebt, seine Predigten gehört, waren tief beeindruckt von seiner Weisheit und haben ganz deutlich seine göttliche Kraft gespürt. Sie haben wie Martha erkannt und bekannt, dass Jesus der Christus ist, der von Gott gesandte Messias. Sagt es zum Beispiel Petrus in Johannes 6, als Jesus die Jünger fragt, ob sie ihn auch verlassen wollen, wie so viele andere, die Anstoß an seinen Worten genommen hatten. Da hatte er nämlich deutlich gesagt, weswegen er auf die Welt gekommen ist. Und viele sind gegangen. Und da sagt Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Jesus hat auch versucht, seine Jünger vorzubereiten und mehrfach versucht, ihnen zu sagen, dass er sterben und dann auch wieder auferstehen wird. So spricht er zum Beispiel in der sogenannten dritten Leidensankündigung Lukas 18 zu seinen Jüngern. Und er spricht über sich, denn er wird überantwortet werden den Heiden und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon und der Sinn der Rede war ihnen verborgen und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Sie verstanden es einfach nicht, sie konnten es nicht verstehen. Dieses Geschehen geht weit über den menschlichen Verstand. Und die Erfahrung der Menschen spricht dagegen. Es ist noch keiner zurückgekommen, sagt der Volksmund. Die Jünger hätten eigentlich wissen können, was geschehen wird, sie waren aber dennoch nicht vorbereitet. Sie sind nach Jesu Kreuzigung zu Tode betrübt und schließen sich aus Angst vor den Juden im Haus ein. Sie können nur glauben, was sie sehen. Und gesehen haben sie, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und begraben wurde. Alles aus. Und dabei dachten sie doch, dass Jesus die Welt rettet oder zumindest die Römer vertreibt. Die Frauen sind mutiger als die Männer, hatten wohl aber auch nicht so viel zu befürchten, wenn sie gefasst worden wären. Also macht sich Maria von Magdala am Ostersonntag vor Sonnenaufgang zum Grab auf, um dort nach dem Rechten zu sehen. In den anderen Evangelien wird etwas ausführlicher berichtet, dass weitere Frauen mit Maria zum Grab kamen, um Jesu Leichnam einzubalsamieren, wie es Sitte war, aber auch als ganz besonderer Liebesdienst. Das wenigstens können wir noch tun. Dies durften sie erst am Sonntag tun, dass samstags Sabbatruhe gehalten werden musste. In allen Berichten zu den Geschehnissen am Ostermorgen wird klar, wie schwer sich die Frauen und Jünger mit dem Glauben an die Auferstehung tun. Und die haben alles miterlebt. Sie erkennen Jesus nicht. Sie haben Angst vor den Juden und verstecken sich. Sie glauben nicht, was ihnen berichtet wird. Sie verstehen es immer noch nicht. Erst Jesu persönliches Erscheinen kann sie überzeugen. Und dann ist da noch Thomas, der bei Jesu erstem Erscheinen unter den Jüngern nicht dabei war und nur glauben wollte, wenn er Jesu Wunden sehen und anfassen könne. Jesus hat unglaublich viel Geduld mit diesem Unglauben. Sogar Thomas kommt er nach. Thomas' Wunsch kommt er nach. Auch mit uns hat er viel Geduld. Aber irgendwann muss es Klick machen und müssen wir anfangen zu glauben. Ich bin sehr froh, dass Gott mir die Gnade geschenkt hat, in einer christlichen Familie aufzuwachsen. So konnte ich das Evangelium von Kindesbeinen hören und auch kindlich ganz selbstverständlich glauben. Es ist dann aber eine große Gnade, dass dieser kindliche Glaube die Jugendzeit und das Erwachsenwerden hat überstehen und wachsen können. Es ist auffällig, dass es nur wenige Menschen, auch Nichtchristen, schwerfällt zu glauben, dass Jesus gelebt hat und dass er am Kreuz gestorben ist. Das ist historisch gut belegt. Es gibt sehr viele Zeugen aller Glaubensrichtungen, die unverdächtig sind, das zu erfinden. Selbst der Islam sieht Jesus als bedeutenden Propheten. An der Auferstehung Jesu und seiner Funktion als alleinselig machendem Herrn scheiden sich jedoch sprichwörtlich die Geister. Die Auferstehung muss geglaubt werden. Hierfür gibt es nur Zeugenberichte der Anhänger und römische Wachsoldaten, die man mit Geld zum Schweigen gebracht hat. Gesehen hat die Auferstehung selbst niemand. Aber Jesus hat sich nach seiner Auferstehung vielen Jüngern gezeigt, zuerst den Frauen und Petrus, später allen Aposteln und schließlich auch mehr als 500 Brüdern zur gleichen Zeit, wie Paulus in 1. Korinther 15 berichtet. Ich will das jetzt nicht lesen, aber dort ist eben die Rede davon, dass es doch sehr viele waren und eben nicht nur Einzelne. Und Paulus selbst, der ist vielleicht noch der glaubwürdigste Zeuge aus der anderen Sicht, hat ihn bei seinem Bekehrungserlebnis vor Damaskus in aller Deutlichkeit erkannt, obwohl er vorher ein erbitterter Feind war. Er stand nicht im Verdacht, für Jesus zu sein, jedenfalls vorher. Aber all die anderen Zeugen waren immer verdächtig, die Menschen manipulieren und mit einer billigen Ewigkeitshoffnung abspeisen zu wollen. Das wirft man uns heute noch vor. Ihnen will man nicht glauben und uns oft auch nicht. Und ich denke, dass Gott auch ganz bewusst möchte, dass die Auferstehung und das ewige Leben ein Geheimnis bleiben, dass man nur durch glaubendes Vertrauen als Wahrheit entdecken kann. Glaube erfordert Mut und eine eigene Entscheidung. Es geht um Vertrauen. Vertraue ich Christus, dass er die Auferstehung, das ewige Leben in mein vergängliches Leben bringt? Will ich mich ihm, dem Auferstandenen, ganz anvertrauen? Ich darf ihm, der selbst das Leben ist, mein ganzes Leben geben. Wer könnte etwas Besseres damit anfangen? Ich kann dieses riesige Geschenk dankbar annehmen, auch wenn ich vielleicht nicht alles verstehe. Jesus fragt mich, glaubst du das? Willst du dich auf mich ganz verlassen? Willst du dich an meinen Worten festhalten? Ich kann mich ganz auf ihn verlassen. Er ist der sicherste Standpunkt der Welt, wie es in einem Lied heißt. Ich brauche es nur im Glauben zu ergreifen, denn Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und wenn wir es ergriffen haben, erhalten wir den Heiligen Geist als Tröster und als Zeuge, der uns in die Wahrheit leitet. Wir erkennen, dass es wahr ist, dass Jesus lebt und er uns Leben schenken will. Unsere Hoffnung wird zur Gewissheit, worum wir auch gezielt beten können. Unsere Schuld verwandelt sich in den Lob Gottes. Welch eine Freude, welch eine Befreiung, welch eine Erlösung. Ich wünsche euch und mir, dass die Freude über unsere Erlösung auch über Ostern hinaus in unserem Alltag für uns und für andere sichtbar wird. Jemand hat mal gesagt, dass viel mehr Menschen zum Glauben kommen würden, wenn die Christen erlöster aussehen würden. Lasst es uns versuchen, nicht nur erlöster auszusehen, sondern uns täglich über die frohe Botschaft neu zu freuen und anderen davon weiterzusagen. Es ist die beste Botschaft der Welt. Lasst uns Gott dafür loben und preisen, der alles Lob verdient. Lasst uns den Herrn Jesus durch unser Vertrauen ehren, denn der Herr ist auferstanden. Dankeschön. Amen.